Die folgende Sendung wird gefördert durch das Mobilitätsreferat der Stadt München. 9 innovative Projekte zur urbanen Mobilität sind Teil des 2. Münchner Mobilitätskongresses. LoRa München stellt in 5 Sendungen die Projekte vor. Bei allen geht es um mehr Aufenthaltsqualität und Nachhaltigkeit. Heute nehmen wir 2 davon in den Fokus, die im Münchner Westend angesiedelt sind. Es geht um eine Baumpflanzaktion und um einen Platz, der umgestaltet wurde, um Fahrräder reparieren zu können. Dann fragen wir nach, wie Lastenräder den Verkehr in der Stadt zumindest ein bisschen verändern können. Und schließlich sind wir noch kurz auf dem Mobilitätskongress zu Gast. Unsere erste Station nennt sich Sommerexperiment Katzmeierallee. Auf den Weg gebracht hat es die Münchner Initiative Nachhaltigkeit, kurz MIN. MIN ist ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich in München für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. 8 sogenannte Manufakturen engagieren sich unter anderem für Klimaschutz, Stadtentwicklung, Ernährung, Bildung sowie Mobilität und Verkehr. Ganz im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen der Agenda 2030. Die Manufaktur 2 steht für Mobilität und Verkehr. Ihr aktueller Schwerpunkt liegt auf dem Westend Kiez, das sich in diesem Jahr die Katzmeierstraße vorgenommen hat, wo noch der motorisierte und vor allem stehende Verkehr dominiert. Die Initiative hat es geschafft, dass den Sommer über 10 große Bäume in Drögen etwas Grün in die ansonsten klar autodominierte Straße bringen. Wir fragen erstmal bei den AnwohnerInnen nach, wie sie das Sommerexperiment Katzmeierallee so finden.
Total schön. Wertet die Straße einfach auf, weil da war ja vorher kein Baum.
Könnten mehr sein?
Ich glaube, dass es so ganz gut ist, weil man sie jetzt pflanzen würde, brauchen sie eh noch mehr Platz, weil ja da unten mehr Grünfläche hinkommt. Ja, wir haben auch ein Auto, von daher sind wir auch Parkplatzfreunde.
Auf einer zentralen Informationsplattform liegen kleine Hefte mit einer Umfrage aus, mit der das Sommerexperiment Katzmeierallee ausgewertet werden soll. Eine Anwohnerin schnappt sich ein Heft und macht sich über die Fragen her.
Wofür wäre ich jetzt bereit, Parkplätze in der Katzmeierstraße zu verzichten? Für Bäume. Naja, dann ist hier noch die Frage, ob wir hier in der Katzmeierstraße die Lieferzonen entdeckt haben. Bis jetzt nicht.
Die Bäume werden zum Teil mit Schläuchen, zum anderen Teil mit Kannen gegossen. Vor dem Café Resetto sprechen wir mit dessen Chef. Er findet die Bäume
super schön, natürlich, und die Luft etwas anders geworden, natürlich. Und ich hoffe auch für nächstes Jahr, wenn die machen feste Stellen, die Bäume auf Boden, ist noch besser. Und da kann man so schön, die Straße noch schöner sein. Also wenn es so gleich bleiben, so ist perfekt. Ich meine, nicht viel Bäume, nicht weniger. Aber ich finde schon besser als eine feste Stelle, ist noch besser. Und dann es gibt keine Ärger mehr von den eventuellen, sage ich, gleich wie Schanegarten. Es gibt auch jemanden, der macht ein bisschen wegen Parkplätze, aber wenn was Bäume festzustellen ist, ich finde noch besser. Sicher.
Bisher ausschließlich positive Reaktionen auf das Sommerexperiment Katzmeierallee mit den transportablen Bäumen. Um vielleicht auch noch eine kritische Stimme einzufangen, schneiden wir in eine Fahrschule. Aber da haben wir uns schwer getäuscht.
Ich kann mir vorstellen, Sie sind da eher nicht so begeistert als Fahrschule mit den Bäumen.
Doch, also vom Umweltgedanken her auf jeden Fall, natürlich.
Aber die Parkplätze, die wegfallen?
Ja, die sind halt weniger. Das ist nicht so schön.
Das heißt, Sie können leben damit?
Ja, es ist ja für eine gute Sache. Ich persönlich bin für Bäume, für Grünflächen, für die Natur.
Dann fragen wir noch den Eigentümer, wie finden Sie die Bäume hier draußen?
Finde ich sehr gut. Es könnten auch ein paar mehr sein.
Soweit einige AnwohnerInnen über das Sommerexperiment Katzmeierallee. Wir sind verabredet mit Silvia Latki, Mitglied des Münchner Klimarats und Projektleiterin des Sommerexperiments Katzmeierallee. Wir sprechen mit ihr speziell über Chancen und Grenzen dieser Baumpflanzaktion im Westend sowie über nachhaltige Stadtentwicklung generell.
Die ehemalige Leiterin des Verkehrszentrums im Deutschen Museum schildert erstmal, was die Manufaktur im Westend bisher schon bewirkt hat.
Es begann sozusagen 2021, wurde ja viel über die Verkehrswende gesprochen. Es gab auch schon den Plan, eben die IAA nach München zu holen. Die IAA ist ja nun nicht unbedingt bei allen beliebt. Auf jeden Fall hat man gesagt, da muss man was dagegen halten. Und das Mobilitätsreferat hat dann damals gesagt, naja, dann fragen wir mal bei den Initiativen nach, die sollen sich doch Projekte überlegen. Ja, das haben wir damals alle getan. Es gab eine Vielzahl von Initiativen, wir auch. Und wir wollten eigentlich in die Schießstedtstraße gehen. Sind dann gescheitert, weil es da eine große Baustelle gab und haben dann beschlossen, dann gehen wir in die Parkstraße. Wir wollten Freiflächen und Grünflächen machen. So wurde das Projekt auch vom Stadtrat genehmigt. Aber bei der Umsetzung haben wir dann festgestellt, vieles geht nicht. Man muss dann einen Termin mit der Verwaltung machen. Und dann hieß es erst, ja, das geht nicht. Und ja, das kann man nicht genehmigen. Und das geht auch nicht. Ich habe dann nur noch gefragt, ja, und was geht dann eigentlich noch? Und dann hieß es, naja, Sie können ein Parklet oder ein Hochbeet machen. Naja, die Zeit war wahnsinnig knapp. Dann haben wir gesagt, also alles andere Große zu bauen geht nicht. Dann werden wir einfach 6 Parkplätze mit Hochbeeten belegen. Haben wir getan. Und weil es halt so zusammengeschrumpft ist, waren die Hochbeete dann üppigst bepflanzt. Das sah toll aus. Wir haben es dann Grüne Insel genannt. War auch bei den AnwohnerInnen sehr beliebt. Sie fanden das toll. Wir durften es am Anfang nur 3 Wochen machen, dann durften wir es nochmal 1 oder 1,5 Wochen verlängern. Aber sagen wir mal kurz und knapp, 5 Wochen, 6 Hochbeete, es ist kein Langzeiteffekt. Das Ergebnis war, dass ich im Herbst mich wieder ans Mobilitätsreferat gewandt habe und gesagt, ich finde es schade, solche Projekte brauchen eine längere Verweildauer und wir brauchen größere Flächen. Und ich kündige schon an, ich komme im nächsten Jahr, ich möchte 40 Schrägparkplätze in der Schießstedtstraße haben. Ja, das war am Anfang nicht ganz klar, aber erstaunlicherweise, das Mobilitätsreferat hat praktisch von Herbst 21 bis zum Frühjahr 22 eine neue Rahmenrichtlinie erarbeitet, wo dann tatsächlich unsere 40 Parkplätze Platz hatten.
Aus Schrägparkplätzen wurden also Grünflächen. Mit Hochbeeten wurde die Straße abgegrenzt. Es entstanden freie Flächen zum Sitzen, Spielen, Flanieren. Carsharing, Lastenräder zum Ausleihen. Und eine Radabstellanlage änderte den Charakter der Straße grundlegend, wenn auch nur vorübergehend. Trotzdem war die Beteiligung der AnwohnerInnen nicht befriedigend, denn
wir wussten auch, dass Menschen sich so einen Freiraum nicht einfach aneignen. Das steht zwar in allen Projekten und dann kommen die Menschen und eignen sich das an, aber das tun sie nicht, weil man das nicht gewohnt ist, sich auf Straßenflächen aufzuhalten. Wir haben dann, um das aufzufangen, es waren, glaube ich, knapp 40 Veranstaltungen, die wir angeboten haben, um den Menschen zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Wir hatten wunderschöne Konzerte, immer am Sonntagabend, von Musikern aus dem Westend sozusagen fürs Westend. Hat aber im Endeffekt auch nicht 100% funktioniert. Es war sehr heiß.
Das war halt irgendwie der Sommer, der also besonders heiß
genau.
war.
Genau. Und das war, wir haben dabei gelernt, eine heiße Asphaltfläche ist völlig unattraktiv. Und daraus haben wir dann gesagt, also das ist es nicht. Wir haben dann eben daraus gelernt und haben gesagt, okay, wenn wir nochmal was machen, machen wir das, was eigentlich am wichtigsten ist. Wir schauen, dass wir in die Straßen Bäume bekommen. Und zwar nicht nur kleine Bäume, sondern wirklich große Bäume. Bäume haben die beste Klimawirksamkeit. Sie sozusagen verdunsten Wasser, entziehen der Umgebung Wärme. Und sie nehmen natürlich auch noch CO2 auf. Also was Besseres gibt es eigentlich gar nicht für den Klimaschutz. Und dann haben wir gesagt, okay, dann beantragen wir in diesem Jahr einen Teilabschnitt der Katzmeierstraße und wollen dort Parkplätze mit Bäumen belegen.
Aber ganz so einfach war es nicht, sagt Silvia Latkidan, denn man könne ja nicht einfach die Straße aufgraben. So recherchierte sie nach einem Unternehmen, das Bäume in Töpfen vertreibt und wurde auch fündig. Allerdings war man sich beim Katzmeier-Kiez schon bewusst, dass das Gartenbauamt, eine Abteilung des Baureferats, noch sein Okay geben muss. Dort war man allerdings alles andere als begeistert. Die Bäume würden kaputt gehen und dann kam noch das Argument,
da liegen Spaten in der Straße, also da können Sie gar nichts aufstellen.
Spaten, das sind so Kanäle und so weiter.
Das sind Leitungen, die im Boden verlegt sind. Ist ja schon klar, also wenn man mal aufgraben will, dann geht das halt nicht. Naja, auf jeden Fall, man kann bei den Stadtwerken tatsächlich ziemlich leicht einen Spartenplan besorgen, das habe ich getan. Habe entsprechend die Leerstellen da eingezeichnet und habe sie wieder dem Herrn Hochstädter geschickt.
Der Herr Hochstädter, das ist der nämliche Leiter von dem Gartenbauamt.
Ja. Und habe gesagt, doch, es geht. Und daraufhin hat er dann seine Pläne angeschaut.
Und dabei kam dem Projekt zu Passe, dass die Stadt die Bezirksausschüsse aufgefordert hatte, Standplätze für Bäume auszuweisen. Und das hatte der Bezirksausschuss des Westends auch schon getan. Es gab also bereits definierte Standorte für Bäume, die man noch pflanzen wollte. Zusätzlich wollten die Aktiven des Westendkiez Messungen vornehmen.
Wir hatten eine Verabredung mit der TU. Wir wollten Erdfeuchtigkeit, wir wollten die Verdunstungsmenge, die Temperaturen messen.
Das Gartenbauamt war aber nicht interessiert an den Messungen. Das wüsste man eh schon alles. Und dann kam, wohl etwas überraschend, die Nachricht vom Leiter des Gartenbauamts.
Also gut, Sie kriegen von mir 10 Bäume. War natürlich toll.
Und das sind genau die Bäume, wo wir jetzt drunter stehen.
Nein, das sind die. Gut, wir waren dann ganz glücklich und haben gesagt, wunderbar, müssen wir die Bäume nicht kaufen. Das ist ja ganz toll, weil das Ganze ist schon teuer.
Was aber noch fehlte, war die Genehmigung. Denn außer dem Gartenbauamt sind ja auch noch andere Referate der Stadt zuständig, wenn es darum geht, eine zivilgesellschaftliche Initiative zuzulassen. Doch der Leiter des Gartenbauamts ging dann in die Offensive und schrieb eine Mail, in der es sinngemäß hieß:
Also ganz egal, was jetzt passiert, Sie kriegen von mir die Bäume und die Erde und den Topf, Sie kriegen alles und wir stellen die auch auf, aber das muss jetzt sein. Gott sei Dank kam dann tatsächlich die Genehmigung, dann muss man noch auf den Zuwendungsbescheid warten, weil bevor man den nicht hat, darf man kein Geld ausgeben. Naja, auf jeden Fall, es war dann soweit und sozusagen innerhalb kurzer Zeit war das dann alles beschafft und der Herr Hochstetter und seine Mannschaft haben dann am 12. Juni wirklich die Bäume aufgestellt. Das war sehr knapp und man sieht es den Blättern immer noch ein bisschen an. Die Blätter sind noch nicht so groß, wie sie eigentlich sein sollten.
Man kann natürlich keinen x-beliebigen Baum in einen Topf pflanzen und an den Straßenrand stellen. Es muss schon eine ganz besondere Baumsorte sein.
Das ist ein spezieller Baum, der für klimaresistente und hitzeresistente Eigenschaften aufweist, der also geeignet ist für Städte. Das ist ein pflaumenblättriger Weißdorn. Und wir haben ihn unter anderem deshalb auch ausgewählt, weil er im Frühjahr so schön weiß blüht. Nur leider, das konnten wir jetzt heuer den AnwohnerInnen nicht mehr präsentieren, weil das war schon vorbei.
Aber vielleicht gibt es ja so eine schöne Herbstfärbung.
Ja, angeblich ist sie wunderschön und rot. Ich hoffe, dass es so ist. Also wenn man die Bäume anschaut, an manchen, da werden die Blätter tatsächlich schon größer. Wir gießen sie ja jeden Tag mit 100 Liter.
100 Liter Wasser pro Baum. Eine ganze Menge. Schaffen das die Aktiven von MINN allein oder brauchen sie dafür Unterstützung?
Also ohne Beteiligung geht's nie, das wissen wir aus dem letzten Jahr. Vor allen Dingen die wichtigste Beteiligung ist, woher kommt das Wasser? Man braucht hier einen Außenwasserhahn, sonst geht nichts. Also habe ich hier erstmal alle Häuser abgeklappert. Wir haben ein riesiges Glück, weil in diesem Haus gibt es die Hausbesitzerin und mit der habe ich geredet und die hat dann gesagt, na ja, können Sie schon. Und dann sind wir also in ihren Hinterhof gegangen und da gibt es einen Schuppen. Und in dem Schuppen gibt es ein Wasser. Ich habe natürlich dann gesagt, erstens werden wir eine Wasseruhr installieren. Das Wasser versorgt jetzt mindestens 6 Bäume.
Von insgesamt 10?
Von insgesamt 10, also das sind jetzt 600 Liter am Tag. Das summiert sich und das kostet auch. Ich habe gesagt, nein, die Wasserkosten übernehmen wir, die hatten wir immer einkalkuliert. Und dann haben wir eben die Wasseruhr installiert und 2 Schlauchwegen, weil das ist ein langer Weg von da hinten. Naja, also dann hatten wir schon mal Wasser, aber wir hatten noch niemanden, der gießt. Und am Anfang haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt zum Teil selber gießen.
Es gab dann viel tatkräftige Unterstützung aus der Nachbarschaft. Ein Hausverwalter, mehrere Gastronomen, ein Friseur und einige Anwohnerinnen gießen die Bäume regelmäßig.
Dann haben wir Gott sei Dank 2 Kindergärten und die Kinder sind absolut glücklich, jeden Tag die Bäume zu gießen. Also wir freuen uns natürlich, aber die Kinder finden es auch so richtig toll. Ja, und dann haben wir noch einen Problembaum, das ist der da vorne, beim Wimmer, beim Café. Ja, da hatte ich auch nachgefragt, aber die Firma Wimmer hat überhaupt nie geantwortet. Das ist auch noch der, da ist am weitesten weg, den müssen wir halt jetzt immer mit Gießkannen gießen. Aber okay, bis jetzt, toi toi toi, hat es gut funktioniert. Man sieht es an den Bäumen, aber wir haben die Baumscheiben auch gepflanzt mit ganz unterschiedlichen, mit Gewürzen, mit Blumen. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man, also da ist genug Wasser drin.
Im Herbst kommen die Bäume wieder weg. Zurück bleibt wohl vorerst die alte Tristesse mit parkenden Autos, in zweiter Reihe stehenden Kleinlastern und vor allem so gut wie keinem Grün, oder?
Ich hoffe immer, dass wenn wir was machen, dass es nachhaltig sein kann. Im Prinzip da, wo die Bäume jetzt stehen, könnten in spätestens 2 Jahren die Bäume wirklich eingepflanzt werden. Das Problem ist im Moment die Finanzierung. Und das ist auch der Grund, warum wir gerade versuchen, über den Stadtrat nicht jetzt nur unsere 10 Bäume, sondern dieses Programm mit diesen 1200 Bäumen, die einen sagen 1200, die anderen 1500.
Es ist ein offizielles Programm, das ja vom Stadtrat so beschlossen ist.
Ja, aber da ist offensichtlich die Finanzierung noch nicht gesichert. Und wir versuchen jetzt spätestens im nächsten Haushalt das Geld für diese Bäume einzusetzen, weil dann könnten diese Bäume tatsächlich auch möglichst schnell eingepflanzt werden.
Die Bäume haben natürlich ganz andere Wachstumsbedingungen, denn ein einziger Baum hätte dann
36.000 Liter Erdreich, in dem der Baum dann steht. Ich habe auch gelernt, das wusste ich nicht, dass solche Bäume im Laufe der Zeit bis ins Grundwasser wachsen. Und dann ist deren Wasserversorgung ziemlich gut gesichert. Ja, ich finde, wenn man sich jetzt schon die Katzmeierstraße anschaut, die hat sich schon verändert. Sie stehen jetzt gerade neben unserem Wissensbaum. Wir versuchen den AnwohnerInnen mit Fragen zum Thema Klimawandel, zum Thema CO2-Emission, Auswirkungen von Bäumen, Wasserverbrauch, immer wieder Infos zu liefern, einfach um zu sensibilisieren.
Sicher wurde auch die Frage gestellt, ob die Blumen und Kräuter in den Töpfen auch bienenfreundlich sind.
Ja, natürlich. Also das war uns auch ganz wichtig. Also wir wollten nicht nur schöne Blumen, das habe ich gelernt aus der Parkstraße. In der Straße findet man keine Biene, keine Hummel, nichts. Seitdem unsere Pflanzen da stehen und die Kräuter, seitdem wimmelt es hier von Bienen, Hummeln. Ungefähr 80% der Pflanzen sind wirklich bienenfreundlich, aber zwischendrin braucht es einmal einen Farbklecks. Und deswegen gibt es da auch Petunien.
Mobilitätskongress 2023. Heute geht es auf LoRa München um die Quartiersentwicklung im Westend. Wir sprechen mit Silvia Latki von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit über das Projekt Westendallee. Der Verein Green City verwandelt seit vielen Jahren in München triste Straßen mit Wanderbäumen in grüne Alleen. Die Bäume hier in der Katzmeierstraße sind ebenfalls in Töpfe gepflanzt, jedoch deutlich größer und ausladender.
Ich finde es toll, dass es die Wanderbaumallee gibt, aber den Effekt der großen Bäume kann man damit nicht erzielen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn, dann brauchen wir eben große Bäume, Bäume, die auch ein bisschen Schatten werfen. Bei dem Kindergarten, die blaue Giraffe, die sagten, wir haben plötzlich ein bisschen Schatten vor der Tür, das hatten wir vorher gar nicht. Also das sind so Effekte, die sind wichtig und die kann man einfach nur erzielen, wenn man es erlebbar macht. Dadurch, dass wir jetzt dann doch 4 Monate da sind, dass vieles von dem dann auch haften bleibt und dass die Leute dann sagen, oh, wir freuen uns aber, wenn die Bäume dann wirklich kommen. Das erzählen uns ja auch manche Leute und sagen, und wann kommen die denn? Ich sage ihm, naja, wenn wir Glück haben, in 2 Jahren sind die Bäume gepflanzt.
Seit einigen Jahren wird in München das Konzept der sogenannten Superblocks diskutiert. Vorbild ist Barcelona. Dort wurden bis zu 9 Häuserblocks zusammengefasst und in verkehrsberuhigte Areale umgewandelt, um den Lärmpegel zu reduzieren. Im Herzen der Stadt schuf man so Freiräume, wo AnwohnerInnen und Lieferverkehr die Straßen im Superblock weiterhin befahren können, man aber den Durchgangsverkehr aussperrt. Wo einst Staus, Abgase, Lärm und wenig Grünflächen waren, entstanden lebenswerte Räume mit einer ganz neuen Qualität. Und was tut sich in München?
Ich glaube, wir waren wirklich einer der Ersten. Wir haben ja begonnen mit unserem Projekt mit dem sozusagen Superblock Westend Kiez. Wir haben ein Areal im Westend ausgesucht. Einfach deshalb, man muss dazu sagen, das Westend ist der Stadtbezirk mit einer der höchsten Einwohnerdichten, mit den geringsten Grünflächen pro Einwohner, erstaunlicherweise mit der höchsten Zufriedenheit mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr, ist aus einer Studie mobil in Deutschland. Also das heißt, es gibt wirklich gute Gründe, sowas im Westend zu machen. Und wir haben uns so ein Areal ausgesucht. Die eine Begrenzung ist tatsächlich die Katzmeierstraße, die Ganghofer, die Schwanthaler und die Schießstedtstraße. So haben wir begonnen. Sowas dauert. Dann fangen wir doch mit Projekten an. Das heißt, für uns ist jetzt zum Beispiel diese Katzmeierallee ist das dritte Teilprojekt. Wir haben jetzt alles ausprobiert, also Hochbeete, Freiflächen, alternative Mobilitätsangebote und jetzt noch Bäume. Eigentlich kann man immer mehr ausprobieren. Jetzt für uns wäre der nächste Schritt, dass das Mobilitätsreferat, ich glaube, Sie würden es auch ganz gerne, aber Sie brauchen den Auftrag von der Stadt. Das heißt, der Stadtrat muss entscheiden, wo es dann den ersten Superblock gibt. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen tatsächlich, dass es dann dieses Westend-Kiez geben wird.
Dabei geht es vor allem um die Verkehrsführung. Der motorisierte Verkehr soll also zurückgedrängt werden.
Ein wesentliches Element beim Superblock ist ja die Behinderung des Durchfahrtsverkehrs mit entweder Diagonalsperren oder mit Verkehrszeichenregelung. Also das ist der erste Schritt. Der zweite ist tatsächlich, das hören die Leute nicht so gern, aber es gehört halt dazu, weniger Parkplätze. Und aus unserer Sicht wäre das Ideale erst schon mal durch Bäume. Das haben wir auch festgestellt. Bäume haben die höchste Akzeptanz. Der Verlust der Parkplätze ist etwas, was ins Mark geht bei vielen. Das haben wir jedes Jahr erlebt. Ja, das ist ja schön, was ihr da macht, aber mein Parkplatz. Wir führen Diskussionen. Ich sage immer, da vorne gibt es ein Parkhaus. Das ist zu einem Drittel belegt. Das ist nicht weit weg.
Gastronomie, Gewerbe und Handwerksbetriebe klagen immer wieder, dass die Anlieferung durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen erschwert würde.
Ja, wir hatten vorgeschlagen, dass wir zusätzlich 2 Lieferzonen machen. Das Mobilitätsreferat fand das toll, hat aber jetzt beschlossen, sie wollen es in Eigenregie machen. Also insofern haben wir uns da jetzt nicht drum gekümmert. Die Lieferzonen haben ja meistens das Problem, dass sie eigentlich nicht richtig erkennbar sind. Und wir hatten angeboten, wir haben gesagt, lassen Sie es uns doch ausprobieren. Wir machen andere Farben, wir kriegen vielleicht ein anderes Logo als Test. Ja, aber das Mobilitätsreferat möchte das jetzt selber machen und das ist okay. Ich bin selber gespannt, wie es funktioniert.
An einem Infopoint liegen Fragebögen aus, woraus hervorgeht, dass das Projekt wissenschaftlich begleitet wird.
Ja, wir haben Gott sei Dank von Anfang an das große Glück gehabt. Wir haben immer die LMU als Partner. Also einmal war es der Lehrstuhl für Geografie. Jetzt ist es der Lehrstuhl für Ethnologie, für europäische Kulturwissenschaften, die bestimmte Fragestellungen untersuchen. Also im ersten Jahr war es die Frage der Verkehrssicherheit für Kinder. Ein Thema, das ich kurz einschieben möchte, weil das wirklich extrem wichtig ist. Wir haben damals festgestellt in der Untersuchung, die Verkehrssicherheit für Kinder ist hier nicht gegeben. Das liegt unter anderem daran, dass in Einmündungen, in Kreuzungen praktisch bis zum letzten Quadratzentimeter beparkt ist. Und wenn dann ein Kind dasteht und die Straße überqueren will, dann hat es keinen Blickwinkel. Es muss halb in die Straße reingehen. Also das war eine ganz wichtige Untersuchung. Wir haben es auch an die Stadt weitergegeben. Leider ist noch nichts passiert, aber okay.
Die Fragebogenaktion wurde jedenfalls von den Anwohnern recht gut angenommen.
Es ist elementar, dass wir das Ganze natürlich von einer unabhängigen Institution begleiten lassen. Wenn wir selber sowas machen, dann ist es immer subjektiv. Und insofern bin ich einfach ganz glücklich, dass wir bis jetzt immer die Unis noch als Partner gewinnen konnten.
Das Westend ist eines der am meisten verdichteten Stadtviertel in München. Viele Jahre wurde versäumt, die wenigen noch freien Flächen zu begrünen. Wenn man die Münchner Hitzekarte zur Hand nimmt, in der die heißen Sektoren der Stadt rot bis dunkelrot eingefärbt sind, fällt auf, dass die Stadtmitte und der Westen besonders hohe Temperaturen hat. So ist beispielsweise der Nordteil der Theresienwiese großflächig geteert, damit die WiesenbesucherInnen bei Regen nicht im Schlamm versinken. Das Resultat? Eine Hitzeinsel, die natürlich auch für das Mikroklima im Westend verantwortlich ist. Anstatt großflächig zu versiegeln, könnte man vielerorts Grünflächen schaffen. Wäre es nicht an der Zeit, endlich umzudenken?
Ja, man muss umdenken. Diese Sucht von manchen Architekten, Flächen frei und groß zu halten. Man muss bloß an den Max-Josefs-Platz denken, die aktuelle Diskussion. Oder am Rainer-Werner-Fassbinder-Platz. Eine riesige Brache mit Beton und dann ist ein einziger Baum. Also das sind Sünden, die sind, glaube ich, alle in den 90ern geplant. Und genau das darf eigentlich nicht mehr passieren. Es muss aber noch nicht einmal in dem ganz großen Maßstab sein. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig schade. Wir haben versucht, den Platz vom Schwanthaler Forum auf der Westseite. Da gibt es 2 Wiesen. Die Erde schaut durch, es ist nichts Richtiges. Ich habe jetzt 2 Mal schon gesagt, warum kann man da nicht eine Handvoll Blumensamen reinwerfen? Die wachsen da und dann ist es schön und dann blüht es da und dann gibt es da Bienen. Den Mut zu sagen, ich lasse es einfach mal wachsen, auch wenn da Unkraut in Anführungszeichen dazwischen ist.
Es gibt nur Wildkräuter, es gibt kein Unkraut.
Eben, aber es wird ja immer als Unkraut bezeichnet. Also ja, man muss ab und zu die starken Pflanzen, die meistens Wildkräuter sind, die muss man etwas einhegen, weil die alle anderen sonst überwachsen. Aber im Endeffekt, es gibt so schöne Wildkräuter, die ich einfach dann lasse und denke, ist doch wunderbar, so wie die wachsen, ist doch schön. Aber das ist gegen die Ordnung. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns die Ordnung steht über allem. Und wenn das nicht quadratisch und rechteckig ist, dann ist es schlecht. Und wenn das nicht eine gemähte Wiese ist oder ein gemähter Rasen, dann ist das nichts, statt eine Blumenwiese dort zu machen. Es gibt hier im Westen viele so kleine Plätze, auch so Einbiegungen. Da kann man eigentlich ziemlich viel machen. Aber das muss man dann tatsächlich versuchen, mit den Leuten, die dort wohnen, zu besprechen.
Erst seit Kurzem wird in München über das Konzept Schwammstadt diskutiert. Es geht darum, dass der Boden möglichst viel Regenwasser aufnehmen und vor allem speichern kann. Man könnte so bei Starkregen Überflutungen vermeiden oder wenigstens reduzieren und das Stadtklima generell verbessern.
Gerade mit dem Thema Schwammstadt, ja, die Bäume dienen ja auch dazu. Ich habe vorhin erzählt, diese 36.000 Liter Substrat, die nehmen natürlich viel Wasser auf und sammeln das Wasser. Was man hier eben auch machen könnte, es gibt in den Hinterhöfen, dass zum Teil die Hausbesitzer tatsächlich schon Regentonnen aufstellen, um das Wasser zu sammeln, um dann die Bäume oder die Blumen, die es dort gibt, zu gießen. Also wir müssen so viel stärker umdenken in allem, was wir tun. Also das eine heißt, wie können wir kühlen? wenn es zu heiß wird, und da tragen halt die Bäume dazu bei, wie können wir das Wasser sammeln und nicht in die Kanalisation abfließen lassen. Das ist doch eigentlich ein Irrsinn. Da kommt wunderbares, sauberes Wasser von oben runter und das läuft bei uns alles über den Kanaldeck in die Kanalisation und wird dann als Schmutzwasser behandelt. Das ist unökologisch und das ist auch unökonomisch, weil Wasser ja auch Geld kostet. Und in Zukunft wird man mit Wasser sehr viel sorgsamer umgehen.
Es geht aber nicht nur um die Versiegelung von Böden, sondern auch um die Begrünung von Fassaden und Dächern. Doch ein Großteil der Architekten und Denkmalschützer meldet hier Bedenken an.
Ich glaube, dass die Architektur umdenken muss, auch was den Denkmalschutz angeht. Ich bin ein großer Verfechter von Denkmalschutz. Ich hatte vor vielleicht einem halben Jahr, war ich mal beim Spaziergang und da waren Architekten dabei. Und dann ging es auch Begrünung. Natürlich, gegen die Hitze hilft auch die Fassadenbegrünung. Also wir haben viele Häuser gesehen, wo man gesagt hat, das wäre toll. Und dann kam von den Architekten, ja, das geht gar nicht, weil das ist typisch das und das. Und das ist typisch aus der Zeit. Und da muss ich sagen, ja, man muss bestimmte Dinge erhalten, um auch das Wesen und das, sozusagen das Erscheinungsbild einer Stadt zu erhalten. Aber man muss nicht jedes Haus schützen. Da muss noch was passieren. Wie gesagt, das ist die gleiche Diskussion wie jetzt gerade am Max-Josef-Platz. Wie viel Grün verträgt so ein Platz, der so viel Stein hat? Das ist ein Prozess, ist jetzt angestoßen. Ich glaube, der ist auch nicht mehr zu bremsen. Die Frage ist, wie stark ist die Lobby der Grünfreunde?
Und als letztes fragen wir Silvia Latke noch, welche Note sie der Stadt München in Bezug auf Nachhaltigkeit geben würde.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite ist München eine Autostadt, wenn wir jetzt mal beim Verkehr anfangen. Das heißt, auch hier hat man lange dem Auto den roten Teppich ausgerollt und man tut sich sehr schwer, diesen Teppich wieder einzurollen. Ich weiß, BMW ist ein großer Gewerbebetrieb, es ist wichtig für die Stadt, aber beim Thema Verkehr würde ich der Stadt im Moment irgendwas zwischen 3 und 4 geben. Wenn es auch Ansätze gibt, aber die Geschwindigkeit, das reicht nicht. Ansonsten muss man sagen, ja, München ist zum Beispiel, gerade wenn es jetzt um die Wärmeversorgung geht, ich bin ja Mitglied im Münchner Klimarat, München ist sehr weit, was die kommunale Wärmeplanung angeht. Das, was jetzt im Moment diskutiert wird und was für Städte eine Voraussetzung ist, da sind sie schon sehr weit. Da haben sie sich ziemlich viel überlegt. Energieversorgung, die Stadtwerke haben sich lang gegen Photovoltaik gewehrt, was nicht nachvollziehbar ist, wenn man sich anschaut, auf wie vielen Dächern man heute in München Photovoltaik installieren könnte. Da wurde zu sehr gebremst, das ändert sich gerade. Also da würde ich sagen, da ist man so auf dem Weg zwischen 2 und 3. Ansonsten, München ist jetzt insgesamt, was die Grünflächen angeht, ist es nicht schlecht ausgestattet. Wir haben große Parks, auf Bezirksebene tut sich einiges. Aber wenn München es nicht schafft, in den nächsten 10 Jahren eine Vielzahl von Bäumen in die Straßen zu bringen, dann wird München auch ein Hitzeproblem haben. Es greift zu viel ineinander. München ist auf einem guten Weg und ich finde zum Beispiel, dass die Frau Kugler, die Referentin für Klima- und Umweltschutz, die ist eine Überzeugungstäterin, die will vieles machen und manches geht halt zu langsam oder sie kriegt nicht den politischen Auftrag, dass sie das alles tut. Wenn die noch da bleibt eine Zeit lang, dann wird sich da auch was verändern.
Bleibt noch die Frage, wann München klimaneutral sein wird?
Ich denke, 2035 werden wir nicht schaffen. Also Klimaneutralität, das ist ja das Ziel der Stadt, das schaffen wir nicht. Das ist Illusion, jedenfalls nicht in dem Tempo. Das große Problem, und das ist ein Ergebnis von 20 Jahren, würde ich mal sagen, verschieben, verzögern, verschleppen. Wenn wir vor 20 Jahren angefangen hätten, sukzessive die Stadt nachhaltiger, grüner zu machen, dann wäre das sehr viel sozialverträglicher verlaufen, als es jetzt passiert. Im Moment kriegen die Grünen ganz viel Ärger von allen Seiten, aber die baden eigentlich nur das aus, was die anderen Parteien so verschlafen haben. Und wenn wir das richtige Tempo nehmen würden, um München nachhaltiger zu machen, dann würden wir so ähnlich wie im Rest Deutschlands, würden wir auch eine Spaltung der Gesellschaft bekommen. Ich glaube, dass es viel Überzeugungsarbeit ist. Das ist ja das, was wir hier machen, sozusagen ganz unten. Wir sind ja auf der untersten Ebene. Diese Diskussion, die muss man führen.
Gefordert ist also die Politik. Aber wird sie auch handeln? Silvia Latke ist da skeptisch und bringt noch einen Punkt ins Spiel, den man nicht gleich auf dem Zettel hatte.
Dann muss die Politik den Mut haben zu entscheiden. Und das tut die Politik, insbesondere in angesichts irgendwelcher anstehenden Wahlen, sowieso nicht. Also wenn ich mir überlege, wir haben jetzt noch in München nächstes Jahr, kann noch was passieren. Alles, was nächstes Jahr nicht passiert, passiert erst wieder in 2, 3 Jahren, weil dann ist Wahl, dann ist nach der Wahl. Also das heißt, Wir müssen schauen, dass wir jetzt in den nächsten anderthalb Jahren noch möglichst viel versuchen anzustoßen, genehmigen zu bekommen. Und dann muss man schauen, dass man es umsetzt. Aber das Tempo ist viel zu langsam. Und das ist auch etwas, was wir als Klimarat in jeder Sitzung sagen. Alles, was uns vorgestellt wird, ist prinzipiell nicht schlecht, aber zu langsam. Aber eine Lösung, wie man das wirklich richtig macht, habe ich auch nicht.
Das Sommerexperiment Katzmeier-Allee ist eine von 9 Initiativen bürgerschaftlichen Engagements, das dem Mobilitätskongress 2023 der Stadt München, wenn man so will, einen praktischen Rahmen verleiht. Silvia Latke koordiniert das Projekt. Wir sprachen mit ihr über den langen und mitunter steinigen Weg hin zu einer nachhaltigen Stadtteil- und Stadtentwicklung. Umlenken heißt eine weitere Aktion im Westend, die an den Mobilitätskongress andockt. Auf eine Initiative junger ArchitektInnen können BewohnerInnen des Viertels an einem sogenannten Reparaturufer ihre Fahrräder in Schuss bringen und auch reparieren. Am Kiliansplatz, eher Straßenverschwenkung als Platz, wurde dafür aus recycelten Materialien ein dreieckiges Podest montiert. Hier kann man nicht nur Räder warten, sondern sich auch zu einem Plausch niederlassen. Als Abgrenzung zum Verkehr dienen alte Balkongeländer, die von Baustellen und Abbrüchen stammen. Ursprünglich war geplant, aus verwaisten Fahrradleichen, die die Stadt im Laufe des Jahres sammelt, ein Ersatzteillager einzurichten. Die AnwohnerInnen könnten so ihre eigenen Räder aufpimpen. Eigentlich eine charmante Idee, leider ließ sie sich nicht umsetzen. Was sich aber umsetzen ließ, das sind Montageständer, ein Informationsturm mit Anleitungstafeln, Sitzgelegenheiten und freie Flächen für Reparaturworkshops sowie Platz für Begegnung und Austausch. Die InitiatorInnen bezeichnen ihr Projekt als griffige Intervention und experimentellen Wegweiser für eine fahrradfreundliche und lebenswerte Stadt. Wir waren vor Ort und fragten BewohnerInnen, was sie von der Initiative halten.
Repräsentativ ist unsere kleine Umfrage natürlich nicht, aber aufschlussreich ist es schon, wie unterschiedlich die Meinungen sind.
Also die Initiative ist echt gut, aber der Boden, der hat so 1 Zentimeter breite Löcher und wenn einem da was runterfällt, dann ist sein Werkzeug, glaube ich, weg.
Grundsätzlich die Idee ist super, wir brauchen mehr solche Plätze.
Wenn man kein Werkzeug oder so weiter hat, dass man einfach mal hierher kommen kann und es ausprobieren und nicht ein Vermögen beim Fahrradladen zahlen muss, um was super Einfaches zu machen.
Eine schöne Idee, wir haben es selber noch nicht genutzt, aber ich denke, da wir gerade hier ums Eck wohnen, es ist wirklich wunderbar, es zu nutzen.
Meine Meinung ist so, dass man letztendlich nur diese 2 Geräte bräuchte und die hätte man da vorne hinstellen können. Und ich würde gern mal wissen, was das gekostet hat. Es ist Geldrausschmeißerei.
An 2 sogenannten Reparatursäulen sind Werkzeuge befestigt, die man so braucht, um Fahrräder in Schuss zu halten. An einigen Tagen werden Workshops angeboten, wo man bei der Reparatur unterstützt wird. Blöd nur, wenn man nicht mitbekommen hat, wann die stattfinden.
Ich möchte gerne mein Fahrrad richten, ja. Aber mir fehlt halt der Schlauch. Ich dachte, die sind extra hier, um das zu machen. Sonst wäre ich ja nicht da mit dem Radl. Ich bin jetzt von Neuperlach bis daher. Jetzt darf ich mein Fahrrad hier irgendwo abstellen und schauen, dass das mir nicht klauen über Nacht.
Ich finde das gut. Ich habe es gerade erst entdeckt und muss jetzt erstmal das kurz mal sacken lassen hier. So eine Station fürs Radl finde ich gut. Wie oft suche ich für mein Reifen aufpumpen mal eine Gelegenheit?
Ja, ich komme hier gerade vorbei und sehe das hier. Grundsätzlich finde ich das gut.
Dass man Fahrradl jetzt hier aufpumpen kann, wenn man merkt, da ist zu wenig Luft drin, das ist eine geniale Geschichte. Gerade wenn so viele Fahrräder jetzt unterwegs sind. Ich finde es toll.
Aber nicht alle finden das. Nach einer Stunde waren wir schon am Gehen und mussten dann noch eine heftige Reaktion einstecken.
Wie finden Sie das hier?
Beschissen! Seit Tag ist es hier angeboten, wird nicht genutzt, keiner ist da. Gestern war eine Riesenparty, sodass keiner schlafen kann. Hier fallen 4 Parkplätze weg.
Unser Resümee? Neben überwiegend positiven Rückmeldungen gab es auch 2 sehr kritische Stimmen.
Umlenken heißt das Projekt, bei dem sich im Westend AnwohnerInnen treffen und Fahrräder reparieren können. Am Kiliansplatz, wo die Anglerstraße in die Katzmeierstraße mündet, wurde dazu temporär ein dreieckiges Podest eingerichtet.
Lastenräder, schwer angesagte Ergänzung des Kfz-Fuhrparks hipper Großstadtmenschen oder einer der sinnvollen Wege zur überfälligen Verkehrswende? Der Streit darüber reicht vom alltäglichen Gezanke auf der Straße bis zu den Feuilletons renommierter Zeitungen. Was also ist dran an den so divergierenden Meinungen zu diesen Vehikeln? Dazu fragen wir Oliver Kunze, Professor an der Hochschule Neu-Ulm. Er leitet dort das Institut für Logistik, Risiko und Ressourcenmanagement und beschäftigt sich unter anderem mit alternativen Mobilitätsformen in Städten. Welche Einsatzgebiete sieht er für Lastenräder?
Spannend ist die Nutzung von Lastenrädern wahrscheinlich vor allen Dingen in einem urbanen Kontext, also in einem städtischen Kontext, wo man auch, ich sage das mal als sehr starkes Schlagwort, dieses Thema autofreie Stadt mitdenkt. Weil wenn Leute, weil es in der Stadt wenig Parkraum gibt oder weil Autofahren sehr teuer ist, sagen, wir wollen autofrei leben, dann gibt es Dinge im täglichen Bedarf, die man braucht, wo man einfach größere Mengen Güter transportieren muss. Und dann ist dieser erste Anwendungsfall, wo man sagt, also Lastenräder für Kunden, die von Geschäften, von Abholstationen sich irgendwelche schweren Sachen holen wollen. Und dafür ist ein Lastenrad einfach sehr gut geeignet. Das heißt, da kann man wirklich sagen, dann kann man autofrei leben, wenn man sagt, ich mache es mit dem Lastenrad. Das ist dann ein Fitnessthema. Und das Schöne ist, wenn man die Lastenräder noch durch elektrischen Antrieb unterstützt, dann kann man sogar auch Leute, die vielleicht nicht so fit sind, dazu bringen, Lastenräder zu nutzen.
Die Frage ist dann wohl, ob die Infrastruktur der Stadt dafür ausgelegt ist.
Ich würde vielleicht mal betrachten wollen, wie sieht es heute aus und wie könnte es in der Zukunft aussehen. Also wenn wir jetzt heute ad hoc alle sagen, wir wollen jetzt alle Lastenräder haben, am besten geht noch jeder los und kauft sich eins, dann würden diese Lastenräder einfach auch rumstehen. Und gerade in Städten, wo eng besiedelt ist, wäre es wahrscheinlich relativ schwierig, viele Lastenräder im Innenhof oder was weiß ich zu parken. Das heißt, da gibt es dann ganz schnell Rangelei, um wo soll das Ding denn hingestellt werden. Und wir haben es ja bei den E-Scootern gesehen, das ist nicht einfach nur, wir kaufen die Dinger und lassen sie irgendwo rumstehen. Das heißt, wo stelle ich die Dinger hin, ist schon eine wichtige Frage. Und darum glaube ich, ist es heute schon mal die erste Frage, habe ich überhaupt einen Stellplatz für mein privates eigenes Lastenrad? Und wenn ich das nicht habe, dann wäre, glaube ich, das spannend, wenn es möglichst einfach wäre, sich Lastenräder bei Bedarf auszuleihen. Weil man wird ja ein Lastenrad auch nicht jeden Tag in der Woche benutzen, sondern vielleicht einmal für den Großeinkauf am Wochenende. Also die Anzahl der Nutzung eines Lastenrads ist ja nicht so hochfrequent wie die Nutzung eines normalen Rades. Darum ist Stand heute, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn sich ein paar wenige, die das oft nutzen, sich ein Lastenrad auch kaufen. Und andere, die es nicht so oft nutzen, wenn sie sich das günstig in der Nähe, ohne dass sie einen großen Umweg machen müssen, leihen können. Das wäre, glaube ich, heute eine ganz gute Sache. Also ich glaube auch, wir kriegen ja ein bisschen Generationswechsel hin. Und während früher gehört ein Auto irgendwie zum 18. Geburtstag dazu wie die Geburtstagstorte, so sinken ja die Anzahl der 18-Jährigen, die jetzt einen Führerschein machen. Und gleichzeitig haben wir Fridays for Future, wo es auch ein ganz neues Ökologiebewusstsein gibt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch praktisch hinlangen könnte und sagt, ich setze mich für Fridays for Futures auch dadurch ein, dass ich sage, ich verzichte aufs Auto. Und da ist, glaube ich, ein Lastenrad eine echte Alternative. Und da wäre es wichtig, dass man den Zugang zu der Ressource Lastenrad möglichst einfach gestaltet, ohne dass jeder sich das gleich kaufen muss. Weil die sind ja auch nicht ganz billig. Und wie gesagt, Stellplatzproblem und Investitionsproblem ist etwas, was man sehr gut dadurch auffangen kann, indem man das einfach relativ einfach für gewisse Zeiträume leihen kann in der Nähe, wo man gerade ist. Die andere Frage ist noch, wo fahren? Wenn es Radwege gibt, ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, aber warum nicht mit dem Lastenrad auf den Straßen fahren? Und da wäre zum Beispiel ein allgemeines Tempo 30 ganz hilfreich, weil dann würden sich der Lastenradverkehr und der Autoverkehr auch nicht so stark in die Quere kommen.
In Außenbezirken mit Ein- und Zweifamilienhäusern und entsprechend viel Platz auf eher größeren Grundstücken ist es wohl kaum ein Problem, Lastenräder abzustellen. Aber wo sollten im Zentrum und in den Innenstadtrandgebieten denn die doch recht sperrigen Gefährte parken?
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn in einer Anwohnerstraße, wo vielleicht jeweils 5-geschossige Wohneinheiten stehen, aneinandergereiht, wo normale Fahrräder im Hinterhof geparkt werden oder auch im Keller, da wird es sehr schwer, eine signifikante Anzahl Lastenräder unterzubringen. Aber wenn man dann vielleicht 3 oder 4 Pkw-Parkplätze, die man heutzutage durch Anwohnerparkschein oder was weiß ich buchen kann, auflöst und dafür Stellplätze für Lastenräder macht. Das heißt, ich nehme einen Pkw-Parkplatz weg und mache da 2 oder 3 Lastenradparkplätze hin. Dann wäre das von der Fläche sicherlich ein gangbares Modell. Die Frage ist, wie sieht es denn aus mit Vandalismus und so weiter, weil das sind ja auch teure Räder, das müsste man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber vom Prinzip könnte man ein paar wenige Pkw-Parkplätze auflösen oder auch in Tiefgaragen und sie umwidmen. Und ich glaube, das würde schon ganz schön viel bringen. Plus, wie gesagt, wenn es fein verteilt Leihmöglichkeiten gibt für Lastenräder, wäre das eine ganz coole Geschichte. Warum nicht an den Plätzen, wo man auch Elektroautos betanken kann, warum nicht da hinten dran gleich nochmal einen Lastenradstellplatz aufbauen, wo man das dann auch ein Lastenrad ausleihen kann?
Lastenräder werden zunehmend von Lieferdiensten für die sogenannte letzte Meile eingesetzt. Darunter versteht man, dass der LKW die lange Strecke vom Verteilzentrum des Lieferdienstes zu einem Übergabeort in der Stadt übernimmt. Danach wird das Päckchen oder was auch immer per Lastenrad ausgeliefert. So öffnete vor kurzem am Sendlinger Viehhof ein sogenanntes Rad-Logistik-Hub. 5 Logistikunternehmen liefern von dort aus Pakete an Privatpersonen, Waren und Paletten an Gewerbeunternehmen, Handwerksbetriebe und Baustellen aus. Zum Einsatz kommen elektrische Lastenräder. Wie das genau funktioniert, erklärt unser Interviewpartner Oliver Kunze so.
Es wird eine Wechselbrücke oder ein Container vorkommissioniert. Das heißt, da werden alle Sendungen für ein Quartier der Reihenfolge nach einsortiert. Und dann fährt ein LKW diesen Container oder diese Wechselbrücke ins Zielgebiet als Stichtour sozusagen. Der fährt also von dem Depot vor in der Stadt, ist es meistens, rein in die Stadt, stellt den Container da ab und fährt wieder raus. Das heißt, dieses Fahrzeug macht nicht die große Runde und bleibt immer wieder stehen, in zweiter Reihe parkend mit Blinklichtern und während der Postbote gerade das Paket zuliefert, sondern es wird einmal der Container abgeliefert und fährt das Fahrzeug wieder raus und das war's. Und an diesem Container, der sozusagen jeden Morgen wieder neu aufgestellt wird mit neuem Inhalt, können dann eine kleinere Anzahl von Lastenrad-Kurieren, also das sind dann Bedienstete der entsprechenden Paketzustelldienste wie UPS, DHL, GLS, wie sie alle heißen, Hermes, könnten dann mit Lastenrädern jeweils ihr Lastenrad voll machen im Container, eine Rundtour fahren, wo sie dann x Pakete ausliefern und wenn sie dann leer sind, fahren sie wieder zurück zum Container und machen die nächste Tour voll. Und damit kann man sich tatsächlich den Einsatz von kleinen Lieferfahrzeugen, im Englischen heißen die Vans, also Kleintransporter, wie man sie kennt, kann man sich einsparen und tatsächlich substituieren durch Lastenräder. Und wenn man die noch ein bisschen gut ausstattet für die Kuriere, dass sie es auch einigermaßen ein gutes Arbeitsumfeld haben, also sprich mit E-Bike-Antrieb unterstützen und vielleicht auch eine kleine Wetterkabine machen, dass sie also bei Wind und Regen da nicht nass werden, dann ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Und diese Sachen können zum Beispiel im Moment des Zustellzeitpunkts können die auch auf einem Gehweg parken, das geht in der Regel ganz gut. Dann kann der Kurier sein Paket abliefern und fährt dann einfach weiter. Und das ist was anderes, als wenn ein Van oder ein Kleintransporter auf der Straße stehen muss und damit den fließenden Verkehr aufhält. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und die ist auch ökologisch, glaube ich, sehr nachhaltig. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Konzept deutlich an Momentum gewinnt und ich glaube, das wäre eine sehr gute Sache.
Natürlich wollen wir gerne quasi aus erster Hand erfahren, wie es ist, als Fahrradlieferdienst der letzten Meile unterwegs zu sein. Also cruisen wir nochmal durch die Stadt auf der Suche nach den etwas sperrigen Fahrrädern. Mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen, ist nicht ganz einfach. Doch in der Isarvorstadt haben wir Glück. An einem Hub, also einem Umladedepot eines Lieferdienstes, wird gerade Pause gemacht und wir nutzen diese, um einen Fahrer zu fragen, wie es ist, die viel zitierte letzte Meile mit einem Lastenrad zu absolvieren.
Ist gut, kann man nicht sagen, bei gutem Wetter zumindest.
Okay, und wenn das Wetter schlecht ist, wird trotzdem gefahren?
Ja, dann wird halt auch gefahren. Dann, es gibt halt auch solche Tage, also gehen auch vorbei.
Fahrt ihr mit Elektromotor oder ohne?
Wir fahren ohne Elektromotor.
Ist das jetzt nicht recht anstrengend mit diesen Riesenlasten, mit denen ihr unterwegs seid?
Ab und zu ist es schon schwer, vor allem das Anfahren, aber wenn man einmal rollt dann und die ersten Pakete sind sowieso schnell raus, dann wird es auch leichter.
Und wie ist mit dem Umladen? Funktioniert das alles? Es sind Unmengen von Paketen. Wie kann man sich das vorstellen, dass das dann auch funktioniert?
Das funktioniert eigentlich. Also jeder Fahrer hat so seine Taktik und man muss halt ein bisschen Tetris spielen, sage ich mal. Aber das funktioniert. Also wenn man es einmal drauf hat, dann klappt es auf jeden Fall.
Wie ist es mit dem Parken jetzt mit den Lastenrädern in den Straßen?
Ich würde sagen, das passt im Großen und Ganzen schon. Also ist auf jeden Fall kein Vergleich zu Autos oder LKWs. Also an manchen Stellen natürlich, wenn es mal eng wird, muss man halt schon mal ausweichen oder mal auf dem Gehweg kurz parken. Aber das lässt sich oft vermeiden eigentlich.
Was meinst du, in der Zukunft wird es so sein, dass also jetzt in allen Stadtteilen in München dann Lastenräder die letzte Meile befahren werden?
Ja, auf jeden Fall. Also was den Einzelhandel betrifft, bin ich mir nicht sicher, aber was uns betrifft, Lieferanten von kleinen Sachen, sage ich jetzt mal, Paketen etc., auf jeden Fall schon. Ja, bin ich mir sicher.
Am Hub, also dem Zwischenlager für Sendungen aller Art, soll künftig der Kurierfahrer mit Hilfe einer Datenbrille sehen, welche Sendung er nacheinander auszufahren hat. Ist das der nächste Gag der digitalen Welt oder realistisch?
Das ist schon realistisch. Also geht es um Augmented Reality Brillen. Also es geht nicht um Virtual Reality Brillen. Also Virtual Reality ist ja eigentlich ein Bildschirm direkt vor den Augen, wo man nichts durchsieht, sondern es sind Brillen, wo man durchgucken kann und wo Zusatzinformationen aufgebracht werden. Wir haben zum Beispiel auch selber das schon ausprobiert im Rahmen der Kommissionierung, also im im Einsatz in einem Lager, diese Augmented Reality-Brillen einzusetzen, um es den Kommissionierern einfacher zu machen, die richtigen Teile zu finden und nicht zu verwechseln. Und das ist eine durchaus richtige Geschichte, da glaube ich auch dran. Man kann da in der Zukunft sich mit KI-Methoden Bilderkennungssachen vorstellen, aber das geht auch viel einfacher, weil wenn da ein Barcode drauf ist, dann ist es relativ schnell auch durch so eine Brille zu erkennen. Und wenn der Barcode erstmal erkannt ist, dann sind alle weiteren Informationen davon ableitbar. Das heißt, dann kann ich dann Zustelladresse und vielleicht noch Zusatzinformationen dahinter legen. Das ist so wie so eine Brille, wie ich sie jetzt ungefähr aufhabe, so kann man sich das vorstellen. Und dann sieht er das und die Brille hat gleichzeitig noch eine Bilderkennung dabei. Die Bilderkennung kann Barcodes lesen, also Strichcode oder OCR-Codes. Und damit würde dann die ganze Information, die zu dem Paket gehört, auch gleichzeitig in Klarschrift mit angezeigt werden.
Oliver Kunze, Logistikexperte der Hochschule Neu-Ulm zu Lastenrädern, der letzten Meile und Augmented Reality-Brillen. Am Schluss unserer Sendung schauen wir noch kurz beim Mobilitätskongress im Verkehrszentrum des Deutschen Museums vorbei. Am Rande des Workshops zum Radverkehr erklärt uns Andreas Schön vom ADFC München, was man unter Protected Bike Lines versteht.
Protected Bike Line, zu Deutsch geschützte Radfahrstreifen, die kommen letztendlich aus den USA. Damit hat man letztendlich ganz schnell, ich übertreibe jetzt mal, in Nacht- und Nebelaktionen Radwege installiert, indem man Poller und Schwellen am Boden festgeschraubt hat. Einfach Radinfrastruktur, die nicht nur durch Farbe, sondern eben durch physische Barrieren getrennt ist. Letztendlich geht es darum, physischen Schutz als Trennung zwischen Radverkehr und Autoverkehr zu installieren. Und die Elemente, die es dort gibt, die lassen sich relativ einfach montieren, sodass auch die Kosten gering sind. Ja, Vorteil ist natürlich, man kann da nicht mehr so einfach auf einem Radweg mal kurz 5 Minuten zum Bäcker falsch parken, sondern da ist dann eben diese Barriere da. Nachteil ist natürlich auch, die Feuerwehr kann auch nicht mehr so einfach drüber fahren. Das heißt, man muss das schon sich sehr genau anschauen, wo kann man das gut machen, wo geht es eben nicht gut, welche Bedürfnisse hat man eben noch. Den Test, den die Stadt jetzt eben gemacht hat, der war vor allem ein technischer Test. Wie ist die Haltbarkeit von diesen Elementen? Wie oft muss man die wieder neu anschrauben? Wie oft werden die kaputt gemacht von den Autos, weil die halt einfach dann drüber dran fahren, wie auch immer. Und wir haben als Radentscheid eben jetzt tatsächlich die Nutzer befragt, wie fandet ihr es? Wie habt ihr euch dort gefühlt? War es komfortabel? Fandet ihr diese Trennung gut? Hat sie euch gestört? Das waren so ein bisschen das, was uns interessiert hat, also die Nutzersicht.
Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Es gab also 5 Straßen, die also jetzt quasi zu Testzwecken so ausgestattet wurden.
Ja, genau. Die eine, die kürzeste, ist am NS-Dokumentationszentrum am Königsplatz in der Brienner Straße. Dann hatten wir die Kapuzinerstraße entlang der Friedhofsmauer. Sehr beliebt, da ist auch schon immer sehr viel Radverkehr. Dann hatten wir die Domaxstraße im Münchner Norden mit 2 verschiedenen Elementen auf die ganze lange Strecke sozusagen getestet. Dann in der Blinganser Straße, das war sozusagen für Münchner Süden, bevor es in Richtung Harras geht, ist alles noch aufgebaut, kann man immer noch alles anschauen und ausprobieren.
Silvia Englert vom Mobilitätsreferat sagt uns, wie es weitergeht mit den Protected Bike Lines.
Wir wissen, dass die Protected Bike Lines in der Evaluation einfach sehr gut abgeschlossen haben, dass sie auch von den Bürgerinnen sehr gut angenommen wurden. Und deshalb möchten wir schon weitere Projekte Protected Bike Lanes in der Stadt einführen. Es gibt definitiv gute Chancen, dass es weitere in der Stadt gibt. Und wir fragen auch gerne hier eben Bürger ab, um neue Ideen zu generieren.
Es gibt ja auch größere Lösungen, wie zum Beispiel in der Elisenstraße oder in der Lindwurmstraße, die durch die Presse gegangen sind. Wie steht es jetzt im Verhältnis zu den Protected Bike Lines? Was favorisieren Sie oder ist es einfach eine Alternative, je nachdem, wie die Verhältnisse vor Ort sind?
Ich würde sagen, es ist eine Alternative. Also man hat ja zum Beispiel in der Rosenheimer oder Elisenstraße einfach einen Radfahrstreifen, eine Weißmarkierung. Die wurde schnell auf die Straße gebracht. Da haben wir versucht, solche Projekte für den Radverkehr schnell und unkompliziert den Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen. In der Elisenstraße soll ja nun ein baulicher Radweg folgen, also ein Langzeitprojekt. Eine Protected Bike Lane wertet einfach einen Radfahrstreifen ungemein auf, weil eben solche Schutzelemente dazukommen. Und so würde man eben bei zukünftigen Projekten schon überlegen, ob man den Radfahrstreifen gleich zu einer Protected Bike Line machen kann.
Wir sprachen mit Andreas Schön vom ADFC München und Silvia Englert vom Mobilitätsreferat München über Protected Bike Lines. Sie hörten eine Sendung über bürgerschaftliches Engagement hin zu nachhaltiger Mobilität und einer besseren Aufenthaltsqualität. Anlass war der 2. Münchner Mobilitätskongress. 2 der Initiativen stellten wir Ihnen vor. Das Sommerexperiment Katzmeierallee, bei dem große Laubbäume zusätzliches Grün ins Westend bringen, und das Projekt Umlenken, Räder pflegen statt Gas geben, bei dem Fahrräder gewartet und repariert werden. Außerdem nahmen wir Lastenräder unter die Lupe, die sowohl privat genutzt als auch für Lieferdienste auf der sogenannten letzten Meile eingesetzt werden. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert vom Mobilitätsreferat der Stadt München.